Herzlich willkommen zu den Korax Medien News, in denen wir heute einen Blick auf die Quotenorientierung im Fernsehen werfen wollen und auf die Frage, was für eine andere Orientierung denn möglich wäre. Medien News, in denen wir euch ein weiteres Mal zum Bundeskongress der Freien Radios einladen wollen. Das heißt genauer Zukunftswerkstatt Community Media nächste Woche in Chemnitz. Zuvor aber, wie immer, einen Blick auf tagesaktuelle Meldungen aus der Medienwelt.
Achtung, Achtung, hier spricht der Kurzmelder. Ich wiederhole, hier spricht der Kurzmelder, wo Neuigkeiten rund um Medien, Technik und Netzpolitisches auf den Punkt gebracht werden.
Die Verbraucherzentrale Sachsen klagt gegen Facebook. Wie netzpolitik.org berichtet, habe nach der Bundestagsfraktion der Grünen nun auch die Verbraucherzentrale Sachsen gegen Facebook geklagt. In der Klage geht es darum, dass Betreibende von Facebook-Seiten künftig für die Inhalte mitverantwortlich sein sollen, im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung. Facebook verhindert das mit der undurchsichtigen Datensammlung und Speicherung. Laut Pressemitteilung der Verbraucherzentrale sei das Problem die fehlende Rechtssicherheit für Verbraucherinnen und Verbraucher. Facebook ziehe sich hier aus der Verantwortung. Alle Nutzenden hätten Anspruch auf die Informationen, was mit ihren Daten passiert. Bereits im Juni hatte der Europäische Gerichtshof entschieden, dass die Inhaber von Facebook-Profilen unter Umständen gemeinsam mit Facebook für die Einhaltung von Datenschutzvorschriften verantwortlich sind. Facebook hatte angekündigt, dieser Verpflichtung nachzukommen. Dies war aber trotz der Mahnung von Daten- und Verbraucherschützern nur unzureichend passiert. Horst Seehofer fordert schnellen Mobilfunk für alle. Das meldet die Zeit online. Der Innenminister schlägt demnach vor, die Ausschreibungsregeln für das kommende neue 5G-Mobilfunknetz nachzubessern. Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass neue Frequenzen nur unter der Bedingung der flächendeckenden Versorgung freigeschaltet werden sollen. Laut Seehofer sei die Erfüllung des Vertrages unter den momentanen Vorgabekriterien nicht zu erreichen. Die Telekom, als größte der potenziellen Anbieter der 5G-Versorgung, schaffe es im besten Fall, 90% der Fläche versorgen zu können. Kanzleramtschef Helge Braun von der CDU wiederum kritisierte das Vorhaben. Es sei unfassbar teuer und weder bedarfsgerecht noch realistisch. Forschern in den USA ist ein großer Schritt im Bereich der Elektromobilität gelungen. Laut Golem.de sei es Forschern am amerikanischen Oak Ridge National Laboratory gelungen, die Ladetechnik für Elektroautos deutlich in der Leistung zu steigern. Mit Kombinationen aus Spulen und Kondensatoren sei es möglich, die Akkus von Elektroautos mit bis zu 120 Kilowatt Leistung zu laden. Die Magnetfelder der Ladespule werden in Wechselwirkung mit der Empfängerspule im Fahrzeug gegenseitig stark begrenzt, sodass nur 3% der Leistung verloren geht. Das Verfahren nennt sich resonante induktive Kopplung. Damit das funktioniert, sei ein sehr genaues Timing bei der Frequenz und der Impedanz der Ladespule nötig, was nun aber realisiert wurde. Bei richtiger Positionierung des Autos über der Ladespule werde es möglich sein, die Ladezeit auf unter eine halbe Stunde abzukürzen. Langfristig soll es auch Wirklichkeit werden, das Auto direkt während der Fahrt zu laden. Bis dahin ist es wohl aber noch ein weiter Weg. Die Bundesnetzagentur hat eine App zum Melden von Funklöchern veröffentlicht. Das berichtet heise.de. Die App war bereits im April von Andreas Scheuer, Minister für Verkehr und digitale Infrastruktur, angekündigt worden. Mithilfe der App sollen künftig Nutzerinnen und Nutzer Funklöcher im Mobilfunknetz melden können. Die App bietet die Möglichkeit, automatisiert alle 50 Meter eine Netzabfrage zu initiieren, um eine Karte mit der Netzabdeckung aufzubauen. Beim Betreten eines Funklochs oder einer Stelle mit sehr schlechtem Empfang werden diese Daten gespeichert und später, wenn wieder Netzzugriff möglich ist, an einen Server gesendet. Spätestens im kommenden Jahr soll mithilfe der erhobenen Daten eine Deutschlandkarte mit der Mobilfunkabdeckung veröffentlicht werden. Zum Datenschutz und möglicherweise eingesetzten Techniken, um Bewegungsprofile zu verhindern, verriet die Bundesnetzagentur zunächst keine Details. Die Expertin für digitale Infrastruktur der Grünen im Bundestag, Margit Stump, kritisierte die Initiative. Es brauche keine App zum Zählen von Funklöchern. Viel wichtiger sei die Durchsetzung von Auflagen, die die Netzbetreiber zum Handeln zwingen.
So viel vom Kurzmelder. Viel Spaß mit einem weiteren Programm.
Da habe ich ihm vor Wut einen Stoß gegeben. Das kann gar nicht wehgetan haben, aber der hat geschrien, als hätte ich ihm sonst was getan.
Die Gesichter des Papa. Ich hab schon Albträume davon.
Die Quote entscheidet, was im Fernsehen läuft und wofür Geld ausgegeben wird, auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern. Die AG DOC engagiert sich dafür, dass sich das ändern kann. Die AG DOC, das ist die Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm, Deutschlands größter Filmverband. Letzte Woche haben sie ein Gutachten veröffentlicht vom Verfassungs- und Medienrechtler Professor Hubertus Gersdorf.
Er hat untersucht, ob es Möglichkeiten gibt, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stärker auf seinen Grundauftrag zu verpflichten. Und zu diesem Grundauftrag gehört natürlich Information, Bildung, Beratung und Kultur und dann noch Unterhaltung. Aber diese anderen Komponenten, die ich genannt habe, die kommen nach unserer Auffassung ein bisschen zu kurz.
Sagt Thomas Frickel, Geschäftsführer und Vorsitzender der AG DOC. Die Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen ist ja schon ein alter Hut. Geändert hat sich wenig bis gar nichts. Die AG DOC packt jetzt das Problem an der Stelle, an der es bisher nicht weiterging. Und zwar wurde die Kritik seitens der Politik angenommen und teilweise auch selbst geäußert. Aber in der Folge hieß es dann immer:
Da dürft ihr euch nicht einmischen, da gibt es die Programmhoheit der Sender und das ist ein verfassungsrechtlich sehr hohes Gut und daran ist es dann immer gescheitert, weil die Politiker auch Angst hatten, da irgendwas festzulegen. Das Gutachten weist jetzt nach, dass das sehr wohl möglich ist, zumindest den Rahmen zu setzen und den Auftrag so klar zu bestimmen, dass dann innerhalb dieses Auftrags natürlich weiterhin die Programmhoheit der Sender gilt, dass aber der Gesetzgeber, das heißt in dem Fall die Länderparlamente, die ja die Rundfunkstaatsverträge beschließen, oder die Ministerpräsidenten, durchaus die Möglichkeit hätten zu sagen, wir wollen, dass mehr Information läuft und wir wollen auch, dass es zu besseren Sendezeiten läuft und wir wollen auch, dass bestimmte Budgets, die ausgegeben werden für die Gestaltung von Programmen, für diesen Zweck zur Verfügung gestellt werden. Alles das hat Präzedenzfälle, das gibt es schon.
Zum Beispiel im Jugendangebot der ARD und ZDF. Oder in der Schweiz ab dem nächsten Jahr. Dann muss dort nämlich mindestens die Hälfte des Budgets für Informationsprogramme ausgegeben werden. Das Gutachten von Hubertus Gersdorf könnte den Grundstein für eine Veränderung darstellen. Gehandelt werden muss allerdings in der Politik.
Es ist durchaus möglich, da Vorgaben zu machen. Und dazu wollen wir eigentlich die Ministerpräsidentenkonferenz und vor allen Dingen die Rundfunkkommission ermuntern, weil im Moment ja auch die Diskussion im Auftrag und Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ansteht. Ja. Und da soll ja noch in diesem Jahr eine Entscheidung fallen. Und vor diesem Hintergrund wollten wir in dieser Diskussion nochmal neue Impulse setzen.
Hauptsächlich was Sendezeiten und Budgets angeht, könnte die Politik genauere Vorgaben machen. Thomas Frickel betont, dass die Unabhängigkeit der Sender trotzdem erhalten bleiben kann und muss.
Ich kann sich das ja mal angucken, wie das in Polen beispielsweise zugeht, ja, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk sehr viel stärker vom Staat kontrolliert wird, ja. Dass es in so einer Situation auch notwendig ist, ein Informationsangebot, ein Rundfunkangebot zu haben, von dem man weiß, dass es eben dem direkten Zugriff des Staates auf die Inhalte entzogen ist. Das ist was anderes als diese Vorgabe, sich mehr um so einen Bereich, also einen Programmbereich wie Information zu kümmern. Ja, das hat jetzt nichts mit einer inhaltlichen Einflussnahme zu tun. Das muss man sehr gut auseinanderhalten. Aber ich sage das deshalb, weil jetzt auch wieder einzelne Leute sagen, ja, genau das wünscht sich ja die AfD, dass die Politik da rein regiert. Das geht gar nicht. Ja, das lässt das Verfassungsgericht auch gar nicht zu, dass die Programmhoheit demontiert wird.
Es gibt ja einen nicht unerheblichen Teil der Gesellschaft, der sich gegen den Rundfunkbeitrag wehrt. Den Beitrag zu hinterfragen, heißt gleichzeitig den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu hinterfragen.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird viel mehr als in der Vergangenheit seine Existenzberechtigung immer wieder neu beweisen müssen und muss es dadurch beweisen, dass er eben genau das erfüllt, was das Gesetz ihm aufträgt.
Letztlich ist es eine Existenzfrage. Wenn sich das Programm nicht ändert, dann schaffen sich die Öffentlich-Rechtlichen vielleicht am Ende selbst ab.
Wenn ihr medienpolitisch interessiert seid, wenn euch interessiert, was freie Radios bundesweit so treiben, wenn ihr euch selber Skills in Sachen Radio machen holen wollt oder aber wenn ihr sowieso schon aktiv seid in einem freien Radio, dann sollte ein Termin für euch ganz wichtig sein. Nächste Woche, von Donnerstag bis Sonntag, findet die Zukunftswerkstatt Community Media in Chemnitz statt. Die Zukunftswerkstatt Community Media, das ist das jährliche Treffen der freien Radios. Dahinter steht der Bundesverband der freien Radios, für den diese Zukunftswerkstatt eine Austauschung Austauschplattform darstellt. Marc von Radio Korax weiß, warum diese Zukunftswerkstatt für den Bundesverband der Freien Radios notwendig ist.
Weil es sich ganz schnell verdeutlicht hat, dass über das Jahr die Verbandsarbeit oder der Austausch, das gemeinsame Entwickeln von Sachen, der Austausch über die einzelnen Prozesse, Projekte und was man so in so zwischen freien Radios sich informieren kann und entwickeln kann, ganz schwer zu initiieren und vor allem aufrechtzuerhalten ist, weil die meisten Akteure in freien Radios dann doch in ihren eigenen Strukturen und mit dem, was in ihren eigenen Radios gelöst werden muss, damit sie existieren können, so gefangen sind, dass sie kaum den Blick über den Tellerrand in andere Radios und so weiter haben. Und deswegen war irgendwann klar, okay, wir müssen schauen, dass wir den Kongress als solches anders strukturieren und ein bisschen ja, breiter aufstellen und um dort so einen Kern der Verbandsarbeit tatsächlich auch möglich zu machen, nämlich dass man sich zu verschiedenen Aspekten von freien Radios austauschen kann. Das war so ein bisschen der Weg und dann ist es tatsächlich gelungen, auch über die Medienanstalten eine Förderung dafür aufzutun, die ja auch nochmal was möglich macht, ein bisschen mehr strukturellere Arbeit und so Vorbereitungskram und Durchführung, Mieten, alles was so dranhängt, ein bisschen abzufedern.
Marc Westhusen ist einer der beiden geschäftsführenden Vorstände des Bundesverbands der Freien Radios. Auch wenn die jährlichen Zukunftswerkstätten die wichtigste Austauschplattform des Bundesverbands darstellen, ist der Verband auch das Jahr über aktiv. Hier ein kurzer Rückblick auf Aktivitäten des vergangenen Jahres.
Da ging es um die Lizenz in Berlin, tatsächlich das Freie Radio in Berlin, welches die freien Radiogruppen in Berlin, das ist ja nicht eins, sondern es ist tatsächlich eine große Stadt und dementsprechend finden sich eigentlich kann man die aufteilen in viele kleine Städte und dementsprechend erklärt sich auch, warum es so viele Radiogruppen in Berlin gibt, dass die im Prinzip gegenüber der MABB so auftreten konnten und verhandeln konnten, um eine tatsächlich für einen Lizenznehmer ausgeschriebene Lizenz bekommen können, wo sich dann zum Schluss die MABB leider hinter ihrem eigenen Beschluss wieder zurückgezogen hat. Aber dieser Prozess wurde tatsächlich begleitet von Leuten des BFR tatsächlich. Es gab die Momente von überregionalen Zusammenarbeiten im Programm. Das heißt zum Beispiel zur Verkündung des NSU-Urteils waren Strukturen, die aktiv haben dort einen Tag Sendungen zusammen gemacht, die über den BFR organisiert wurden. Wir sind vorgegangen gegen die Erwähnung der vom Bundesverband Freier Radios betriebenen Austauschplattform Freier Radiosnet im Verfassungsschutzbericht des Hamburger Verfassungsschutzes. Da waren wir auch erfolgreich, das musste dort rausgelöscht werden. Wir haben jetzt gerade aktuell im Nachgang zu der Berliner Geschichte, die ich gerade erzählt habe, einen offenen Brief an die MABB geschrieben. Wir haben uns eingebracht in den Medienstaatsvertrag, der gerade neu verhandelt wird und dort uns nochmal ganz stark dafür gemacht, dass es eine Berücksichtigung der sogenannten dritten Säule in diesem Medienstaatsvertrag geben muss, weil bisher reden alle Leute, die über Medien reden, über ein Teil der öffentlich-rechtlichen Medien oder der kommerziellen und der nicht kommerzielle Sektor ist tatsächlich in vielen Gesetzeslagen und in vielen Texten nicht vorhanden. Und das ist einfach, geht eigentlich an der Realität vorbei, weil es ja überall diese Strukturen auch gibt. Und dementsprechend haben wir auch darauf hingewirkt oder unsere Stellungnahme dazu eingegeben. Die Frage ist, welche Wirkung das erzielt, das bleibt abzuwarten. Ja, ansonsten war ein Auftrag aus dem letzten Bundeskongress, sich weiter dafür zu engagieren, dass Journalistinnen und Journalisten aus freien Radios Presseausweise bekommen können. In dem Moment, dafür gab es Kommunikation, aber noch kein Ergebnis. Und ja, ich weiß nicht, nebenbei betreuen wir eben noch die Austauschplattform Freie Radiosnet, gucken, dass Sachen auf der Webseite publiziert werden und streuen Inhalte, die aus den Radios selbst dann in den Verband getragen werden.
Der Bundesverband der Freien Radios hat sich mit dem Audioarchiv auf freie-radios.net eine Austauschplattform geschaffen, die für die Freien Radios, auch für Radio Korax, eine ganz tägliche Relevanz hat. Hier findet ein ganz direkter Austausch statt, denn über freie-radios.net können Freie Radios Beiträge anderer Radioinitiativen in ihr Programm übernehmen. Darüber hinaus ist es durchaus interessant, sich anzuschauen, welche Initiativen, welche Menschen, welche Überlegungen, welche lokalen Bedingungen hinter den einzelnen Initiativen stehen. In diesem Jahr lädt Radio T in Chemnitz zur Zukunftswerkstatt Community Media. Jörg von Radio T erzählt hier etwas zur Geschichte des Chemnitzer Radios.
Wir sind entstanden so am Ende von 1990, also schon eines der frühen freien Radios in Deutschland. Januar 91 ist dann der Verein gegründet worden und dann wurde sich bemüht um eine Frequenz, um eine Lizenz, um auch ganz normal im UKW zu senden. Das war ja damals so die Wendezeit und es schien ja irgendwie auch alles einfach möglich zu sein. war dann allerdings doch noch ein langer Weg. Konservative Regierung, da war jetzt auch das Entgegenkommen nur mäßig. Und wir haben bis 95, also wir haben am 2. April 95 dann unsere Lizenz und unsere Frequenz bekommen, per Kassette Radio gemacht. Also wir haben Kassetten bespielt und dann an befreundete Kneipen die gegeben und die haben dann so getan, als würde das im Radio kommen. Das war sozusagen der Start von Radio T. Und damit haben wir auch geschafft, unsere Leute beieinander zu halten, also über diesen langen Zeitraum. Dann im April 1995 ging es dann richtig los, allerdings eben nur mit 4 Stunden als kleines Fensterchen auf einer relativ guten Frequenz am Sonntag, aber von 20 bis 24 Uhr. Jetzt nicht die Top-Zeit, aber allerdings wiederum schon so eine Phase, wo man dann eben auch rumspielen konnte. Wir haben viel Unfug gemacht, also wir haben das auch relativ locker gesehen, da Radio zu machen und da auch uns ausprobiert, kann man schon so sagen.
In den meisten freien Radios folgte nach einer experimentelleren Anfangsphase eine Phase der Institutionalisierung, die auch ein langfristiges Radioprogramm sicherstellt. Das heißt auch, dass man sich mit der Landesmediengesetzgebung und den Landesmedienanstalten auseinandersetzen muss. Die medienrechtliche Situation stellt sich unterdessen in den Bundesländern je unterschiedlich dar.
Das Mediengesetz wurde zwar dann eben geändert und es gab die Möglichkeit, Formen des nicht kommerziellen Lokalrundfunks zu installieren, wobei die Landesmedienanstalt, also hier ist das die SLM, bei Zeiten den Fokus darauf gelegt hat, so ein Ausbildungsradio, die sogenannten SAIKs, zu installieren und das auch direkt als Konkurrenz zu den sich bis dahin etablierten 3 freien Radios gesehen hat und auch gesagt hat, freie Radios, offene Kanäle ist Unfug, ist überholt, brauchen wir nicht mehr und es ist nicht im Sinne der Nachwuchsgewinnung für den privaten oder öffentlich-rechtlichen Rundfunk sinnvoll. Besser sind Ausbildungskanäle. Und da gab es eben auch über viele Jahre so eine große Auseinandersetzung, sodass schon auch immer wieder versucht wurde, die Sache ins Leere laufen zu lassen, die freien Radios oder eben die Unterstützung also relativ gut verweigert wurde. Besonders war vielleicht auch die Situation insofern in Sachsen, dass die Mantelanbieter, also das Programm, in dem das wir eingeschoben wurden, unsere Leitungskosten bezahlen mussten und die Landesmedienanstalt sich da total rausgehalten hat. Also die haben faktisch nichts groß finanziert.
Inzwischen sendet Radio T in Chemnitz auf der 102,7. Bis dahin waren durchaus Kämpfe zu führen und sind es mitunter immer noch.
Wir haben dann 2004 geschafft, täglich zu senden. Also bis dahin war es ein recht mühseliger Weg. Kann man jetzt auch ganz viel erzählen dazu, weil es gab vorher schon mal eine Ausschreibung und wir hatten die auch gewonnen. Und dann ist aber der Mantelanbieter pleite gegangen, sodass das Ganze nochmal von vorne losging, sodass sich das alles unendlich lange hingezogen hat. Wir inzwischen also auch uns zum großen Kulturverein entwickelt haben, der eben nicht nur Radio macht, sondern eben auch viele Projekte aller möglichen Art, die schon irgendwie alle mit dem Radio zusammenhängen. Aber gerade weil unsere On-Air-Präsenz zu gering war, mussten wir einfach mit unserem Potenzial auch andere Sachen machen, so im kulturellen Bereich vor allem. Ja, und seit 2004 senden wir täglich 49 Stunden die Woche, also Montag bis Freitag 18 bis 23 Uhr und am Wochenende 12 bis 24 Uhr und sind jetzt gerade auch dran, das weiter auszubauen. Es gab dann nochmal so eine große, dramatische Situation im Jahr 2009, 2010, weil ursprünglich war 2010 der Abschaltungstermin für UKW-Radio, die ganzen Lizenzen gingen alle nur bis dahin und unser Mantelanbieter hatte dann gesagt, wir zahlen eure Verbreitungskosten nicht mehr und die Landesmedienanstalt hat gesagt, naja, das interessiert uns nicht, das ist halt so ein Streit unter privaten Partnern, da halten wir uns raus, sodass wir uns dann wirklich über einen langen Weg über die Bundesnetzagentur und so über die Bundesebenen wieder faktisch reinklagen mussten, weil unsere Landesmedienanstalt da nicht sehr unterstützend war. Und in dem Zuge gab es auch tatsächlich eine sehr große, sehr freundliche Aufmerksamkeit für Radio T. Man hat erst mal gemerkt, dass man inzwischen ja doch irgendwie angekommen ist in der Stadt, dass man anerkannt ist als Lokalradio, als alternatives Radio. Und das war auch schön, also in dieser schwierigen Situation zu sehen, wie viele Leute uns eigentlich unterstützen, wie viele Leute uns gut finden, wie viele Leute auch Druck auf andere machen, sagen, das muss weitergehen. Und das hat uns natürlich dann auch beflügelt. Wir haben eine ganze Menge Fördermitglieder gewonnen, dann die Sache ein bisschen koordinierter anzugehen und eben auch gezielter auf Ausbau, mehr Sendezeit und vor allem mehr Platz für die Leute, die hier Radio machen, zu machen. Und seit 2012 bauen wir schon an so einem neuen Radio, wo eben auch dann der Bundeskongress stattfinden wird.
Ein nicht kommerzielles Lokalradio zu betreiben, heißt immer auch, eine Auseinandersetzung mit der je lokalen Medienlandschaft zu führen. Denn als unabhängige Stimme wahrgenommen und angenommen zu werden, ist nicht unbedingt selbstverständlich. Das Geschehen bestimmen meistens zunächst erst einmal andere Akteure.
Es gibt eine große Zeitung, die einen sehr hohen Output an redaktioneller Information hat, also auch über alle Sachgebiete, aber eben natürlich sehr konservativ ist. Dann gibt es eine ganze Menge Medien, die wir manchmal etwas abschätzig ist, gemein, aber trifft es jetzt durchaus ganz gut. Die Polizeifunkmedien bringen die vom Kader her, von den Leuten her, die beschäftigen, das muss alles sehr sparsam sein, gar nicht schaffen, so viel Redaktionelles zu liefern und sich dann eben mit Begeisterung auf Polizeimeldungen stürzen, ja, so Verkehrssachen, Unfälle und eben die ganzen Kriminalfälle, so dann auch ein bisschen ausschlachten. Ja, und sonst im lokalen Bereich oder im überregionalen Bereich übernehmen sie dann Sachen von anderen, aber da eben auch eine sehr merkwürdige Art der Berichterstattung haben. Und da unterscheiden wir uns natürlich sehr, zum einen, weil wir sehr verwoben sind mit der Kulturszene der Stadt und das sich auch hier sehr in sehr hohem Maße widerspiegelt, aber eben auch, weil wir natürlich von der politischen Herangehensweise da ganz andere Schwerpunkte setzen, ganz anders Sachen bewerten, ob das nur die Polizeigesetzdebatte ist oder was auch immer dann gerade so ansteht.
Radio T sendet auf der 102,7 in Chemnitz. Diese Stadt Chemnitz war in den letzten 2 Monaten kurzzeitig im Fokus überregionaler Berichterstattung. Da war ein schrecklicher Mord an einem jungen Mann, ein Mord, der dann von Rechtsextremisten instrumentalisiert wurde, eine Instrumentalisierung, die zu zahlreichen Übergriffen auf migrantische Mitbürger geführt hat. Solche Probleme gibt es dabei in Chemnitz nicht erst seit gestern. Umso interessanter ist es, die Perspektive von Menschen zu erfahren, die vor Ort an diesen Problemen schon seit Jahren dran sind und für die dies auch eine medienpolitische Auseinandersetzung bedeutet.
Das ist ja schon recht interessant, wie das ist, wenn man plötzlich so sehr im Fokus steht. Also das hat ja Vorteile und Nachteile. Also ich finde es schon erstmal gut, trotzdem, dass nach Chemnitz geschaut wird und auch bestimmten Leuten in Verantwortung hier mal auf die Finger geschaut wird, dass die mal auch Sachen nicht verschleppen und uninteressiert negieren oder eben sagen, wir haben überhaupt kein rechtsextremes Problem, was ja so die gängige Praxis der letzten Jahrzehnte, kann man fast sagen, diese Negierung von Fakten im Bereich der rechtsextremen Gewalt, also die ja schon immer existierte, im NSU dann schließlich auch irgendwie seinen Höhepunkt gefunden hat, aber auch danach weiterging. Also dass auch diese ganzen Hunacher-Geschichten und alles, also Hooligans, Nazis, Rassisten, Eigenbezeichnungen, Blood and Honor und sowas, das gab es die ganze Zeit hier und das war mal weniger präsent und es war mal mehr präsent, aber es gab es eigentlich ununterbrochen immer. Und schon immer war das was, wo die Zivilgesellschaft der Stadt, und da gehört eben Radio T dazu, sich auseinandersetzen musste einfach damit. Und das ist natürlich jetzt interessant, wenn das so von außen Institutionen unter Druck kommen, die das bisher immer abgetan haben oder gesagt haben, ihr macht da irgendwie ein Götze, nur um Geld abzukassieren, erzählt ihr hier was von rechten Strukturen und sowas. Das ist jetzt natürlich irgendwie doch anders. So, wobei natürlich trotzdem Sachen aus der Ferne immer komischer werden, also auch manche Berichterstattung hier vor Ort ganz schönes Kopfschütteln hervorruft. Dass das eben so als ein Chemnitzer Problem halt dargestellt wird, das ist tatsächlich kein Chemnitzer Problem. Es betrifft in hohem Maße die Bundesrepublik, mal mehr, mal weniger, aber das ist kein Chemnitzer Problem. So, und diese Reduzierung auf ein Chemnitzer Problem und das Zurücklehnen, wir haben das Problem nicht, kann man so nicht sehen. Und es wird auch tatsächlich überzogen. Es ist trotzdem, natürlich hier kann man hier wohnen, sozusagen als Linker, als jemand, der nicht deutsche Wurzeln hat, bis ins 100. Glied. Da wird manchmal auch eine Szenerie aufgestellt, dass hier der Bürgerkrieg herrscht. So ist es auch nicht. Wobei man natürlich, wie gesagt, nicht Sachen runterspielen soll, aber es gibt da so manchmal die Extreme in der Bewertung. Auf der einen Seite, die sagen, es gibt überhaupt nichts, alles friedlich, alles toll, die Sachsen sind gut, menschenfreundlich und alles Mögliche. Und auf der anderen Seite eben die Leute, die sagen, nach Sachsen kannst du gar nicht mehr gehen.
Man kann nicht nur durchaus nach Sachsen und nach Chemnitz gehen, man sollte es sogar tun, zum Beispiel nächste Woche von Donnerstag bis Sonntag zur Zukunftswerkstatt Community Media. Da soll unter anderem das Selbstverständnis der freien Radios diskutiert werden und für dieses Selbstverständnis ist ein Begriff besonders wichtig, der Begriff der Gegenöffentlichkeit. Dieser Begriff und seine Bedeutung haben eine Geschichte, das heißt auch, sie verändern sich. Hier ein Blick auf das, was da nächste Woche in Chemnitz diskutiert werden soll.
Man muss das, glaube ich, auch in zwei Phasen teilen. In die Phase, die vor dem Internet war, viele können sich da schon gar nicht mehr dran erinnern, aber die ging ja schon noch bis Anfang der 2000er Jahre, wo eben die Internetleitungen so klapprig waren, dass man eben jetzt gar nicht so massiv streamen oder YouTube oder den ganzen Kram, das war ja alles noch in Anfängen, diese ganzen Portale und diese ganzen Formen der Medienverbreitung, die jetzt gang und gäbe sind, die gab es damals noch nicht oder nur in den rudimentären Anfängen. Und bis dahin, fand ich, hatte der Begriff Gegenöffentlichkeit eine sehr große Bedeutung, weil es gab ganz klar, es gab auf der einen Seite die traditionellen Mainstream-Medien und auf der anderen Seite die freien Radios oder anderen freien Medien, die faktisch die Gegenöffentlichkeit waren oder die Ergänzungs-Zusatzinformationsöffentlichkeit, insbesondere natürlich auch im lokalen Bereich, aber darüber hinaus. Also es war nie so, dass wir uns als ausschließliches Lokalradio verstanden haben. Mit dem Internet und dieser unglaublichen Menge von Informationen, sodass es manchmal den Eindruck hat, den Mainstream, der verschwindet so langsam, weil es in dieser Informationsflut, der ist für viele Jüngere überhaupt nicht mehr interessant. Da ist natürlich auch gegen wen ist man dann natürlich die große Frage. Und das ist halt was, wo ich auch sehr gespannt bin, wie die Diskussion dann ausgeht, wie das Selbstverständnis der freien Radio, das wandelt sich ja auch so allmählich, dann mal wieder definiert wird.
Es gibt im Prinzip so Säulen im Programm, die das widerspiegeln, was für Akteure in den Radios unterwegs sind, wer agiert. Also das tatsächlich gibt es einen technischen Strang, wo sich Leute damit auseinandersetzen, wie Folgen von Digitalisierung tatsächlich sich auf zum Beispiel Telefonie niederschlagen. Das heißt, wie können wir unsere Studios an inzwischen internetbasierte Kommunikationswege anschließen, das Voice-over-IP als Problemstellung. Es gibt auch in dem technischen Bereich tatsächlich ein Panel zu Umsetzung von Übertragungen von draußen, also es ist dieses eine technische Ding. Es gibt tatsächlich eher diesen journalistischen Bereich, wo es um ja tatsächlich verschiedene Methoden journalistisches Arbeiten, Austausch zu gibt. Das finde ich sehr spannend. Es gibt den Moment, wo wir den Blick auf Selbstverwaltungsstrukturen innerhalb der Radios werfen und gucken, was läuft in den verschiedenen Radios, wie sind sie organisiert, was sind im Sinne von Best Practice Sachen, die zu übernehmen sind. Und jetzt gerade ganz neu tut sich noch ein Zweig auf, der tatsächlich auf die Weiterverbreitung via Internet als auch um Umgang mit Social Media nochmal fokussiert. Das sind so grob die vier Sachen, die stattfinden. Darüber hinaus gibt es natürlich auch wieder die Panel für die Geflüchteten-Redaktion, die sich austauschen, um zu gucken, wie sie jeweils ihre Projekte weiterentwickeln können. Und es gibt tatsächlich auch einen Blick auf die feministischen Strukturen in Radios, sowohl innerhalb der geflüchteten Gruppen als auch überhaupt in der weißen Mehrheitsgesellschaft.
Wir beteiligen uns mit dem Freitag in der Diskussion über Chemnitz, wo auch, denke ich, kompetente Leute am Start sind, der Jens Eumann, der für den Bundestagsuntersuchungskommission zu NSU-Geschichten halt Sachverständiger war, hier schon seit Jahren auch in diesem Bereich recherchiert und sowas. Dann mit dem Franz Knoppe, jemand, der tatsächlich so mit Kultur und Politik eben gerade in dieser Sache verbindet, aber da eher so einen positiven, verbessernden, zivilgesellschaftlich fördernden Ansatz hat. Und dann jemand von der Stadt, Ines Vorsatz, die über Jahre schon versucht, Initiativen zu ermutigen, die sich eben genau für Demokratie, Toleranz und gegen Rassismus einsetzen. So, und dann eben auch mal so ein bisschen was von den Hintergründen hier erzählen und dann eben auch auf Fragen antworten von eben kompetenten Leuten. Und wir machen unsere Hörspielinsel am Samstag, also das ist unser jährlicher Wettbewerb, das schönste nicht kommerzielle Hörspiel. Und da gibt es dann auch Preisverleihung und hinterher Live-Hörspiel und Performance, Literatur und Musik-Performance und sowas. Also so eine kulturelle Komponente noch. Ansonsten gibt es halt, hast du ja schon selbst erwähnt, diese Diskussion zur Gegenöffentlichkeit, aktuelle Entwicklung im freien Radio und natürlich jede Menge Workshops.
Das also ein Blick auf einige Programmpunkte auf dem Kongress des Bundesverbands der Freien Radios. Nächste Woche findet dieser Kongress statt, von Donnerstag bis Sonntag in Chemnitz. Es war gar nicht möglich, hier alle Programmpunkte detailliert aufzulisten. Es ist ein breites Programm. Das findet ihr in allen Details auf der Webseite community-media.net. Dort könnt ihr euch auch anmelden. Wir empfehlen das, es lohnt sich.